SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Der Friedensnobelpreis geht dieses Jahr an das Welternährungsprogramm der UNO.
The need for international solidarity and multilateral cooperation is more conspicuous than ever.
Umschrieben heißt das so etwas wie: Besonders in dieser Zeit braucht es Solidarität und alle, die zusammen am gleichen Strick ziehen. In der Schweiz stecken sich immer mehr Menschen mit Corona an. Im Spital landen die wenigsten. Wir wollen wissen, worauf bereiten sich die Spitäler vor? Gibt es heute eine diplomatische Lösung für Bergkarabach? Hoffentlich, denn dies ist die Ausgangslage im Kriegsgebiet.
In Bergkarabach haben wir ganz klassisch zwei Staaten mit hochgerüsteten Armeen, die gegeneinander kämpfen. Die haben sich aufgerüstet in den letzten Jahren mit den modernsten Waffen, sodass man da jetzt beobachten muss, wie hochmoderne Kriegsführung stattfindet zwischen zwei Staaten.
Sagt die Kennerin der Region, die Journalistin Silvia Stöber, im Tagesgespräch hier bei uns. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Idee des Friedensnobelpreises ist es, dass ihn der oder diejenige bekommt, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker hingewirkt hat, auf die Abschaffung von Armeen oder die Förderung von Frieden. Ausgezeichnet wurden dieses Jahr weder Donald Trump noch Greta Thunberg, sondern das Welternährungsprogramm der UNO, Bruno Kaufmann.
Um Punkt 11 Uhr trat die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, Berit Reiss-Andersen, vor die Medien.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme.
Das Welternährungsprogramm der UNO erhält diesen Preis für den großen Einsatz gegen den Hunger und damit für den Frieden, sagte Reiss-Andersen. Sie betonte, dass die hohe Auszeichnung für die Unterorganisation der UNO, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Bestehen feiern konnte, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie besonders wichtig sei.
The coronavirus pandemic has contributed to a strong upsurge in the number of victims of hunger in the world.
Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass heute viel mehr Menschen unter Hunger leiden als noch vor einem Jahr, betonte die Komiteevorsitzende. Berit Reiss-Andersen verglich in der Begründung zudem die heutigen multilateralen Anstrengungen im Rahmen der UNO mit den großen Friedenskonferenzen am Ende des 19. Jahrhunderts, als der schwedische Industrielle Alfred Nobel sein Testament verfasste. Der erste Friedensnobelpreis überhaupt wurde im Jahre 1901 an den Gründer des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, den Schweizer Henri Dunant, verliehen.
Und von Bruno Kaufmann in Nordeuropa nach Genf zu unserem diplomatischen Korrespondenten Friedrich Steiger. Mit dem Welternährungsprogramm bekommt eine UNO-Organisation den Friedensnobelpreis. Uns auf der Redaktion hat der Preis im ersten Moment etwas überrascht. Wie ist es Ihnen ergangen?
Ein Stück weit hat es auch mich überrascht, denn das Welternährungsprogramm befand sich nicht unter den meistgenannten Anwärtern für die diesjährige Preisverleihung, weder bei Experten noch bei den Buchmachern, die ja jeweils Wetten entgegennehmen darauf, wer den Preis gewinnen könnte. Dort war zum Beispiel die Klimaaktivistin Greta Thunberg weit oben, der russische Oppositionelle Alexei Nawalny oder Pressefreiheitsorganisationen. Aber es ist ja längst nicht das erste Mal, dass die Entscheidungen des Nobelpreiskomitees durchaus überraschen, und es zeigt, man folgt in Oslo nicht einfach der öffentlichen Meinung, bedient nicht einfach öffentliche Erwartungen, sondern urteilt sehr eigenständig.
Um diese Entscheidung nachvollziehen zu können, was leistet denn das Welternährungsprogramm heute?
Es ist zunächst mal eine der größten und wichtigsten UNO-Organisationen überhaupt. Zur Illustrierung vielleicht ein paar Zahlen. Sie hat 15.000 Angestellte, ein Budget von mehr als 7 Milliarden Dollar. Sie versorgt fast 100 Millionen Menschen in 88 Ländern mit den Lebensnotwendigen, natürlich vor allem in den allerärmsten Ländern und in Konfliktgebieten, in Krisengebieten wie Syrien, Jemen, Afghanistan, Somalia oder in der Sahelzone. Und man darf sogar sagen, das Welternährungsprogramm wird, leider muss man sagen, ein Stück weit sogar noch wichtiger, weil bis vor ein paar Jahren hatte man den Eindruck, den Hunger weltweit zwar nicht besiegt zu haben, aber die Kurve ging in die positive Richtung, gab weniger Hungernde. Jetzt, seit einiger Zeit, nimmt diese Kurve wieder, geht wieder nach oben, die Zahl der Hungernden steigt wieder und damit das Aufgabenfeld des Welternährungsprogramms.
Eindrückliche Zahlen sind es ja jetzt schon, die Sie genannt haben. Können Sie jetzt abschätzen, welche Wirkung dieser Friedensnobelpreis für die zukünftige Arbeit des Welternährungsprogramms haben wird?
Man darf den Preis in seiner Wirkung weder über- noch unterschätzen. Er ist punkto Renommee außerordentlich wichtig. Er erzeugt deswegen auch große Aufmerksamkeit, hat eine hohe symbolische Bedeutung. Eine andere Frage ist jedoch, wie weit er die praktische Politik tatsächlich prägt. Ich glaube, dort ist die Wirkung dann letzten Endes häufig doch begrenzt. Jetzt in diesem Fall möchte das Nobelpreiskomitee, das sagt es ausdrücklich, etwas bewirken, und zwar, dass Länder, Firmen, Private dem Welternährungsprogramm weiter die nötigen Mittel zur Verfügung stellen.
Wo hapert es denn heute besonders mit der Finanzierung, also bei welchen Staaten oder welchen Unternehmen?
Es sind relativ viele Staaten, die oft größere Zusagen machen, als sie dann tatsächlich einhalten. Es stimmt natürlich auch, dass der Mittelbedarf des Welternährungsprogramms schon in den vergangenen Jahren eben wegen der großen Zahl langwieriger Konflikte gestiegen ist. Er dürfte erneut massiv steigen, weil natürlich auch die Corona-Pandemie für eine Zunahme der Not in vielen Ländern sorgen dürfte. Und gleichzeitig ist die Spendenbereitschaft in vielen Staaten geringer geworden, weil sie selber riesige Summen brauchen, um ihr eigenes Gesundheitswesen auszubauen und vor allem auch, um einen Absturz der eigenen Wirtschaft zu verhindern. Also der Appell, dem Welternährungsprogramm die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, der ist durchaus angebracht.
Gibt es dementsprechend schon erste Reaktionen auf den Preis oder zumindest eine Reaktion des Gewinners?
Beim Welternährungsprogramm, das hat vorhin hier in Genf gerade ein Sprecher gesagt, ist man außerordentlich stolz, ein Stück weit auch gerührt über diesen Preis. Der Chef des Welternährungsprogramms, David Beasley, hat gesagt, er sei, glaube ich, noch nie im Leben wirklich sprachlos gewesen. Er ist ein sehr jovialer, eloquenter Mensch. Großmehrheitlich gehe ich davon aus, dass auch die weiteren Reaktionen positiv ausfallen dürften. Hungerbekämpfung ist ja nicht wirklich ein umstrittenes Thema. Niemand kann etwas dagegen haben. Das ist anders, als wenn zum Beispiel Einzelpersonen, Dissidente beispielsweise, Menschenrechtskämpfer aus einzelnen Ländern gepriesen werden, ausgezeichnet werden mit dem Preis. Da gibt es oft auch Widerstände und Kritik.
Insgesamt also in Ihren Augen eine weise Entscheidung des Nobelpreiskomitees?
Nun, weise ist ein großes Wort, aber ich denke, es ist eine durchaus plausible und nachvollziehbare Entscheidung.
Danke für die Einschätzung, Fredrik Steiger. Im Kanton Jura gilt ab sofort eine strengere Maskenpflicht. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Corsin Kavietzl.
In Bars und Restaurants im Kanton Jura muss nun eine Maske getragen werden, außer man sitzt am Tisch. Und auch bei Sport- und Kulturveranstaltungen gilt ab sofort eine Maskenpflicht. Weiter dürfen im Kanton Jura nur noch maximal 100 Personen an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen, wenn Abstand halten und Masken tragen nicht möglich sind. Bisher galt eine Obergrenze von 300 Personen. Die jurassische Regierung begründet den Schritt mit den steigenden Corona-Fallzahlen im Kanton. Seit Beginn der Woche seien rund 80 neue Fälle registriert worden. Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet heute 1487 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Bereits gestern und vorgestern waren es über 1000. Das BAG meldet zudem 3 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Zudem seien 23 weitere Personen hospitalisiert worden. Die Corona-Zahlen zeigen, das Virus breitet sich in der Schweiz zurzeit schneller aus als in den letzten Wochen. Das sei Grund zur Sorge, schreibt der Vorstand der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren GDK. Der GDK-Vorstand ruft deshalb die Bevölkerung dazu auf, sich vorsichtig zu verhalten. In einer Mitteilung bekräftigte er zudem seine Empfehlungen für besonders betroffene Kantone. Dazu gehört etwa eine Maskenpflicht in Läden und anderen öffentlichen Innenräumen oder eine Personenobergrenze für private Veranstaltungen. Mehrere Schweizer Wirtschaftsverbände haben das Referendum gegen das neue CO2-Gesetz ergriffen. Zum Komitee gehören etwa Avenergy Swiss, Swiss Oil Auto Schweiz und der Verband Schweizer Flugplätze. Das Gesetz führe zu mehr Bürokratie, mehr Verboten und neuen Steuern. Es bringe nichts und koste viel, heißt es in einer Mitteilung. Ebenfalls ein Referendum angekündigt hatten bereits einige Klimastreikende. Sie kritisieren, dass das Gesetz zu wenig weit gehe. Bankkonten im Ausland können dabei helfen, Geld vor den Schweizer Steuerbehörden zu verstecken. Um das zu verhindern, tauscht die Schweiz Informationen über Bankkonten mit anderen Ländern aus. Die eidgenössische Steuerverwaltung hat genau das in diesem Jahr mit insgesamt 86 Staaten gemacht, das schreibt sie in einer Mitteilung. Dabei sind auch einige Länder neu dazugekommen, so etwa die Bahamas, Israel, Panama oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Von 20 Staaten erhielt die Schweiz zwar Informationen, verschickte selber aber keine. Dies, weil die betroffenen Staaten die internationalen Anforderungen an die Vertraulichkeit und Datensicherheit nicht erfüllten oder weil sie auf eine Lieferung freiwillig verzichteten. Wer eine Hausrat- und eine Privathaftpflichtversicherung abschließt, entscheidet sich häufig für ein Kombipaket beim selben Anbieter. Doch oft zahlt man so mehr als bei zwei einzelnen Verträgen bei unterschiedlichen Anbietern. Zu diesem Schluss kommt der Vergleichsdienst Comparis. Eine Paketlösung sei je nachdem über 50% teurer als zwei Einzelversicherungen. Comparis hat Preise für Singlehaushalte, Wohngemeinschaften und Familien verglichen von 11 Schweizer Versicherern. Der Radklassiker Paris-Roubaix vom 25. Oktober findet nicht statt. Das Eintagesrennen ist abgesagt wegen der Corona-Pandemie, das teilten die Organisatoren mit. Die nächste Auflage des Radklassikers ist im nächsten April geplant. Das Wetter: heute scheint trotz Wolkenfeldern immer wieder die Sonne bei rund 18 Grad. Morgen bringt im Norden eine Kaltfront Regen und einen Temperatursturz und die Sonne scheint nur noch zum Teil. Im Süden bleibt die Temperatur bei rund 19 Grad.
In der Schweiz steigt die Zahl der Corona-Infizierten und liegt mit täglich gut über 1000 Fällen wieder, ungefähr auf dem Niveau von Mitte März. Ganz anders sieht es aber bei den Hospitalisierungen aus. Diese sind nach wie vor tief. Im 7-Tages-Schnitt liegen sie derzeit bei nur 9 Personen. Trotzdem stellt sich die Frage, wie sind die Spitäler aufgestellt? Und welche Lehren haben sie aus der Corona-Zeit gezogen? Ivan Santoro.
Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK, bezeichnet die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz als instabil und kritisch. Nicht aber die Situation in den Spitälern. Diese sei entspannt.
Es gibt wenige Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen. Es gibt verhältnismäßig wenige neue Todesfälle. Das zeigt doch, dass wir derzeit mit der Situation umgehen können.
Das bestätigt man auch im Kanton Waadt, in einem der Kantone, die derzeit am stärksten vom Coronavirus betroffen sind. Man sei gut vorbereitet, sagt Philipp Eckert, der Generaldirektor des Lausanner Universitätsspitals, gegenüber RTS. Sollten die Zahlen massiv steigen, könnten ganze Räume mit Betten wieder geöffnet werden.
Il est clair que si le nombre de patients augmente, on sera obligé de réouvrir des espaces qui sont déjà organisés avec le matériel, les lits. On devra les réouvrir pour accueillir des patients supplémentaires.
Gut gerüstet ist man auch beim Schweizer Spitalverband. So sagt Direktorin Anne-Geneviève Bütikofer, man habe aus der Situation im Frühling gelernt. So gäbe es heute einen Austausch von Informationen unter den Spitälern über die Belegung der Betten.
Ich möchte hier das Informations- und Einsatzsystem nennen, die sich verbessert hat. Und heute können die Spitäler wissen, wo es Plätze gibt, wo die Patienten verschickt werden können nach Bedarf.
Auch die Intensivstationen der Schweizer Spitäler haben die Zusammenarbeit seit dem Corona-Frühling intensiviert. Antje Heise ist Leiterin der Intensivabteilung beim Spital Thun und Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin. Grund für die schweizweit entspannte Situation ist auch, dass bisher kaum ältere Personen auf die Intensivstation eingeliefert werden. Die Intensivmedizinerin Heise sagt dazu:
Das ist wirklich ein wenig ein Rätsel. Also im besten Fall sind sie besser geschützt oder schützen sich besser, weil das ist sehr auffallend. Also sind deutlich jüngere Patienten, als wir es im Frühjahr gesehen haben. Die älteren Patienten, vulnerable Gruppen, sehen wir in den Spitälern aktuell eher weniger.
Heise ist zudem überzeugt, dass auch bei einem allfälligen Patientenanstieg auf den Intensivstationen nicht mehr so schnell wie im Frühjahr andere Operationen zurückgestellt werden. Allerdings sagt sie auch:
Dann ist es letztendlich wirklich eine Frage der Ressourcen, der Infrastruktur und des Personals. Also von daher kann ich wirklich nicht ausschließen, dass man nicht irgendwann auch wieder zumindest punktuell in einem gewissen Rahmen Operationen zurückfahren muss, aber sicherlich nicht mehr sehr früh und komplettes Herunterfahren sämtlicher Eingriffe.
Der Personalmangel, der macht auch dem Schweizerischen Pflegeverband Sorgen. Bei den materiellen Ressourcen habe man aufgrund der Corona-Krise im Frühjahr aufgestockt, sagt Pierre-André Wagner.
Punkto Schutzmaterial, Schutzmaßnahmen und so weiter und so fort. Da kann man hoffen, dass die Desaster im Zuge der ersten Welle sich nicht wiederholen und dass man diesbezüglich also infrastrukturell und materiell besser vorbereitet ist. Aber punkto Arbeitsbedingungen, punkto Personaldotation hat sich überhaupt nichts verändert.
Noch immer fehle Pflegepersonal. Dies sei ein strukturelles Problem und könne man nicht so schnell lösen, sagt GDK-Präsident Lukas Engelberger. Und vor allem habe das nichts direkt mit der Corona-Krise zu tun, meint er.
Krieg darf kein Geschäft sein, sagen die Initianten. Die Argumente und Gegenargumente zur Kriegsgeschäfte-Initiative gleich als nächstes hier im Rendezvous. US-Präsidentschaftswahlkampf in Georgia. Zwei Frauen, zwei Meinungen zu Donald Trump.
My mind is absolutely made up. I'm voting for Donald Trump.
Die eine Frau wählt ihn, hundertprozentig. Die andere auf gar keinen Fall.
Trump is very racist. Trump, go to hell.
Und kurz vor eins eine Geschichte, die Corona schrieb. Rajni Singh, der Kellner, der wegen des Lockdowns in Indien von heute auf morgen seine Arbeit verlor und zu Fuß nach Hause sollte. Doch zu Hause war 1000 Kilometer entfernt. Am Abstimmungssonntag Ende November wird es um ethische und um wirtschaftliche Überlegungen gehen. Denn neben der Konzernverantwortungsinitiative stimmen wir dann auch über die Kriegsgeschäfte-Initiative ab. Die XOA, die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, und die Jungen Grünen verlangen, dass mit Schweizer Geld nicht mehr Kriegsmaterial finanziert wird. Inlandredaktorin Sabine Gorge mit Argumenten pro und contra.
Kein Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt. Mit diesem Slogan ziehen die InitiantInnen in den Abstimmungskampf. Bei dieser Initiative gehe es in erster Linie um Ethik und um das, was mit den Vorsorgegeldern aller Schweizerinnen und Schweizern geschehe, dass diese nicht mehr in Rüstungskonzerne investiert würden, sagt Liliane Studer, EVP-Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Sie macht ein Beispiel mit dem amerikanischen Rüstungskonzern Lockheed Martin.
Die Vereinigten Arabischen Emiraten nun bombardieren mit von Lockheed Martin produzierten F-16-Kampfjets Stellungen in Syrien und im völkerrechtswidrigen Jemenkrieg. Viele Schweizer Grossbanken, Pensionskassen, die Schweizerische Nationalbank schließen diese Institution von ihrem Anlageportfolio nicht aus.
Und das solle sich ändern. Die Initiative verlangt konkret, dass die Schweizerische Nationalbank, Stiftungen, aber auch Pensionskassen oder die AHV in Zukunft nicht mehr in Unternehmen investieren dürfen, die mehr als 5% ihres Jahresumsatzes mit der Herstellung von Kriegsmaterial erzielen, wie eben zum Beispiel der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Dieses Verbot soll in der Bundesverfassung verankert werden. Im Parlament stimmte die Linke, SP und die Grünen sowie die EVP dafür, unterlag aber der geschlossen dagegen stimmenden bürgerlichen Mehrheit. Eine friedlichere Welt sei auch im Interesse der Schweiz, sagte Guy Parmelin, der heute Vormittag die Position des Bundesrates erklärte. aber...
Die Initiative verhindert keine Kriege. Sie bekämpft keine Fluchtursachen. Sie gefährdet aber unsere Altersvorsorge, unseren Finanzplatz, unsere Wirtschaft und damit letztlich unseren Wohlstand.
Denn es gehe eben nicht nur um internationale Rüstungsfirmen. Die Vorgaben für Investitionen würden auch die lokale Wirtschaft treffen.
In der Schweiz wären also nicht nur bekannte Rüstungsfirmen wie die RUAG betroffen, sondern auch zahlreiche Zulieferbetriebe. Das sind KMUs.
Viele KMU seien in irgendeiner Form als Zulieferer von Rüstungsunternehmen tätig, vor allem in der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie. Das stimme, räumt die Co-Präsidentin der Jungen Grünen, Julia Küng, ein. Aber
das Geld ist ja noch nicht einfach weg. Das kann dann wieder in anderes investiert werden, zum Beispiel in nachhaltige Produkte. Und da, glaube ich, ist es doch durchaus auch schon vielen Firmen gelungen, sich umzuorientieren. Und ich traue das der Schweizer Rüstungsindustrie durchaus zu, dass ich das schrittweise dann auch tun kann.
Um wie viele KMUs es geht, wurde an der heutigen Medienkonferenz nicht klar. Es seien viele, hieß es seitens des Bundesrates. Nicht tangiert von der Initiative sind momentan die sogenannten Geschäftsbanken, also UBS, CS und so weiter. Zwar müsste sich der Bund laut Initiativtext national und international dafür einsetzen, dass auch für Banken und Versicherungen entsprechende Bedingungen gelten sollten. Die Formulierung ist aber nicht bindend. Von der Initiative ebenfalls nicht betroffen sind die sogenannten Dual-Use-Güter, also Produkte, die sowohl für Kriegsmaterial, aber auch zivil verwendet werden können. Davon steht schlicht nichts im Initiativtext. Abgestimmt über die Kriegsgeschäfte-Initiative wird am 29. November in knapp 7 Wochen.
Sabine Gorge. Sie hören Rendezvous, es ist 1:08. Im US-Präsidentschaftswahlkampf scheinen die Meinungen gemacht zu sein. In nationalen Umfragen liegt Joe Biden seit Monaten zum Teil deutlich vor Amtsinhaber Donald Trump. Aber das muss nichts heißen, denn das Rennen um die Präsidentschaft wird wegen des Wahlsystems nicht national, sondern in den einzelnen Bundesstaaten entschieden. Und in einigen von ihnen liegen die beiden Kandidaten praktisch gleich auf. Erstaunlicherweise auch im konservativen Südstaat Georgia. Dort blicken viele mit Sorge auf den Wahltag am 3. November. USA-Korrespondent Matthias Kündig hat an verschiedenen Orten in Georgia mit Wählerinnen und Wählern über ihre Hoffnungen und ihre Ängste gesprochen.
Ein trüber Nachmittag im Cobb County, eine knappe Autostunde nördlich von Atlanta. Hier leben überwiegend Weiße. Es ist eine Hochburg der Republikaner. Carol und Beth haben ihr Walking-Training wegen des Regens ins örtliche Shopping-Center verlegt. So energisch wie ihre Schritte sind auch ihre Antworten.
My mind is absolutely made up. I'm voting for Donald Trump.
I am as well.
Dass sie am 3. November Donald Trump wählen, ist für beide eine Selbstverständlichkeit.
Because he does not want to fundamentally change the United States of America as the left does. Yes.
Trump verhindere, dass die Linken das Land umkrempelten. Die Vorstellung eines Wahlsiegs von Joe Biden löst auch bei der 25-jährigen Kimberly Angst aus. Wovor fürchtet sie sich denn?
That we'd have a civil war here.
Ein Bürgerkrieg drohe, wenn Trump verliere, sagt Kimberly. Auch ein paar Kilometer westlich im Städtchen Kennesaw ist die Angst groß vor einer Machtübernahme durch die Demokraten.
I believe there'll be demonstrations. And I believe there will be violence.
Man sehe ja heute schon die Gewalt in demokratisch regierten Städten wie Portland oder Seattle, sagt der 75-jährige Lloyd.
This stuff that's going on in major cities, Portland, Seattle.
Die Demokraten redeten die Polizei schlecht. Dabei halte diese das Land doch zusammen.
Belittle the police is a terrible thing because they keep our society together.
Die Demokraten strebten Sozialismus an und einen gottlosen Staat, ist Lloyd überzeugt.
They are making an effort to get God out of the country.
So wie Lloyd denkt die Mehrheit hier in Kennesaw. Der Ort erlangte nationale Bekanntheit, weil die Gemeindeordnung vorschreibt, dass jeder Haushalt mindestens eine Schusswaffe besitzen muss, als Abschreckung für Kriminelle. Der 50-jährige Todd ist hier aufgewachsen, fühlt sich aber als Außenseiter. Er sei der einzige seiner Familie, der Joe Biden wählen werde.
I'm the only member of my immediate family, of all my siblings and most of my first cousins, who is not a fan of Trump.
Todd kann sich erinnern, wie noch in den 80er Jahren Schwarze keinen Zutritt hatten zu den Restaurants der Weißen in Kennesaw. Heute sei das zwar anders, aber viele konservative Christen trauerten der alten Ordnung nach.
I think many people on the right, among white rural conservative Christians especially, they feel that their way of life is being threatened and their values are being threatened.
Für viele hier sei Donald Trump quasi der Schutzpatron ihrer konservativen Wertvorstellungen. Während viele Weiße auf dem Land auf eine Wiederwahl Trumps hoffen, fürchten sich die meisten Schwarzen in der Großstadt Atlanta genau davor.
Trump is very racist. Trump, go to hell.
Dass Trump ein Rassist sei und die Gewalt von rechts fördere, hört man immer wieder in Atlanta. Der Präsident treibe nicht nur die Republikaner an die Urne, sondern auch seine Gegner, sagt der 22-jährige Brandon im Quartier Midtown.
Many of my peers have a fear that Trump will win, and I think that fear is driving people to go out and vote.
Wie viele andere hier betont die 33-jährige Shanice, sie werde vor allem gegen Donald Trump stimmen und weniger für Joe Biden.
I'm gonna vote against one person. I'm not voting for.
Denn große Hoffnungen löst der 77-jährige Biden nicht aus bei ihr.
I mean, at this point, especially after the debate, I don't really have that much hope as of now.
Wenig Vertrauen hat sie auch in die Briefwahl. Trump habe sie verunsichert, gesteht Shanice. Deshalb werde sie erstmals persönlich ihre Stimme abgeben, um sicherzugehen, dass diese auch gezählt wird.
I don't really trust the mail-in ballot thing, so it's gonna be in person, try to be as safe as possible.
Die 42-jährige Catrice aus dem ärmeren Süden Atlantas hingegen gibt sich trotzig. Donald Trumps Taktik der Angstmacherei beeindrucke sie nicht. Die Schwarzen hier würden sich nicht einschüchtern lassen, selbst wenn Präsident Trumps bewaffnete Anhänger vor den Wahllokalen aufmarschieren würden.
We wouldn't be here if those tactics worked. We would have died out. So, I mean, if it comes to a battle to the death, then guess what? We're ready. We're ready.
Wie anderswo im Land schwankt die Stimmung in Georgia kurz vor den Wahlen zwischen wilder Entschlossenheit und Angst. Zu hoffen ist, dass der Kampf um die Seele Amerikas friedlich verläuft.
Die Reportage aus Georgia von Matthias Kündig. Millionen von Wanderarbeitern standen in Indien von einem Tag auf den anderen auf der Straße wegen Corona. Und sie mussten zu Hause laufen, zum Teil mehrere hundert Kilometer weit. Das war im letzten April. Wir wollten wissen, wie es diesen Wanderarbeitern geht heute. Unser Korrespondent Thomas Gutersohn konnte mit einem von ihnen reden, der es nur mit viel Glück nach Hause geschafft hat.
Die Antworten von Rajneesh Singh sind kurz. Viel zu sagen hat er bisher eh nie. Und er beginnt sie immer mit «Sir», das hat er so gelernt. Wohl, damit er nie seinen sozialen Status vergisst.
Ji sir, hamari family gaon mein rehti hai, hamari shaadi ho gayi, do bacche hain.
Er sei verheiratet, habe zwei Kinder. Seine Familie lebe auf dem Dorf, sagt der 25-Jährige. Das Dorf Hukumpura liegt im indischen Gliedstaat Uttar Pradesh, etwa 1000 Kilometer von Singhs Arbeitsort entfernt, Ahmedabad in Gujarat. 5 Jahre arbeitete er dort als Kellner in einem Hotel, bis zum Lockdown.
Ji sir, Lockdown laga jaise hi hamari naukri chali gayi, hotel band ho gaya sir.
Das Hotel schloss am selben Abend, als der Lockdown ausgesprochen wurde, sagt Rajneesh Singh. Der Hotelbesitzer forderte die gesamte Belegschaft auf, nach Hause zu gehen. Nur zu Hause war 1000 Kilometer weit entfernt. Eine Strecke, die Rajneesh Singh zu Fuß zurücklegte, da Busse und Züge suspendiert waren. Er lief einfach los, ohne Proviant oder Geld in der Tasche. Unterwegs hätten ihm die Leute am Straßenrand ab und zu Wasser oder etwas zu essen gereicht. 8 Tage sei er so gelaufen, am 9. sei er zusammengebrochen. Die Füße schmerzten ihn zu sehr. Die Hitze über 40 Grad auf offener Straße war schlicht zu viel. Er war noch 200 Kilometer von seinem Dorf entfernt und kontaktierte seine Familie mit dem Handy, die ihn schließlich mit dem Motorrad abholte. Rajneesh Singh hatte Glück. Viele Wanderarbeiter starben unterwegs. Wie viele genau, weiß man nicht. Kühl gab der indische Arbeitsminister im Parlament letzten Monat bekannt, dass keine Statistik über die verstorbenen Wanderarbeiter geführt wurde und dass aus diesem Grund keine Kompensationszahlungen an die Hinterbliebenen geleistet werden können. Rajnish Singh hat die Reise geschafft, doch musste er in seinem Dorf 2 Wochen in die staatlich verordnete Quarantäne in einem Schulgebäude. Und dort ging die Tortur weiter.
स्कूल में बच्चों के जो पट्टा रहते थे बिछाने वाले उस पर ही लेटता था।
Es gab keine Betten. Als Matratze dienten ihm lediglich die dünnen Strohmatten der Schüler. Die Ventilatoren im Schulgebäude liefen nicht. Es gab keinen Strom. Nahrung und Wasser musste ihm seine Familie vorbeibringen. Vom Staat gab es nichts, sagt der Wanderarbeiter. Die 14 Tage Quarantäne seien ihm wie 14 Jahre vorgekommen. Nach der Quarantäne ist Rajnish Singh endlich zu seiner Familie zurückgekehrt. An Corona infiziert war er während der ganzen Zeit nie. Im August konnte er sogar 2 Wochen lang für ein Straßenprojekt arbeiten. Auf seinen Lohn, umgerechnet 50 Franken, wartet er noch immer, sagt er. Wenn das Hotel in Ahmedabad wieder öffnet, will er sofort wieder zurückkehren mit dem Zug. Wenn das Hotel wieder öffnet.
Thomas Gutersohn hat berichtet. Während Frankreich und Russland auf eine Annäherung hoffen am Verhandlungstisch, sind im südlichen Kaukasus noch Schüsse und Detonationen zu hören. Am Tag, an dem die Außenminister Aserbaidschans und Armeniens unter Vermittlung Russlands über Bergkarabach verhandeln, reden wir im Tagesgespräch über die Hintergründe des Konflikts mit der Journalistin und Kennerin der Region Silvia Stöber, hier im Rendezvous im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Korsinka Wietzel.
Das Bundesamt für Gesundheit BAG meldet heute 1487 weitere Infektionen mit dem Coronavirus. Das BAG meldet zudem 3 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 und 23 weitere Personen seien hospitalisiert worden. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat der Kanton Jura eine strengere Maskenpflicht eingeführt. Ab sofort muss dort in Bars und Restaurants eine Maske getragen werden, außer man sitzt am Tisch. Und auch bei Sport- und Kulturveranstaltungen gilt ab sofort eine Maskenpflicht. Der diesjährige Friedensnobelpreis geht an das Welternährungsprogramm der UNO. Das hat das norwegische Nobelkomitee in Oslo bekannt gegeben. Das UNO-Welternährungsprogramm werde ausgezeichnet für seinen unermüdlichen Kampf gegen Hunger.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.